Viele sagen, dass, ja, das tut weh und so weiter. Ja, natürlich tut es weh. Es tut allen weh.
Gestalten oder nur reagieren? Was entscheidet? Das erfährst du hier mit herausragenden Persönlichkeiten an meiner Seite. Gestalten statt jammern. Ich bin dein Host, Kai-Michael Kissebert. Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Sonntag, 24. Mai 2026, Chamorin in der Slowakei. Der amtierende Vize-Weltmeister steht inmitten vieler anderer Triathleten auf einer Brücke am Schwimmstart. Gleich geht's los. Los heißt bei der Triathlon-Mitteldistanz 1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Radfahren, 21 Kilometer laufen. Wohlgemerkt am Stück. Bei seinem ersten Vize-Weltmeistertitel 2025 war es an gleicher Stelle regnerisch und kalt. So kalt, dass das Schwimmen um ein Haar nicht hätte durchgeführt werden können. Dieses Jahr sind um die 30 Grad hergesagt und die Sonne verrichtet bereits am frühen Morgen ihren Dienst. Zweimal in Folge auf Silberpodium zeigt Konstanz auf absolutem Spitzenniveau. Herzlich willkommen bei Gestalten statt Jammern, Philipp Nothof.
Hi Kai, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern, schön, dass du da bist. Ja, ich muss dich jetzt mal als erstes fragen, wenn zu dir jemand kommt und sagt, ich kann das sowas nicht, ich habe keine Zeit, ich habe Kinder, ich habe Familie, ich habe einen anspruchsvollen Job. Was antwortest du so jemandem ehrlich?
Ja, also grundsätzlich hat man dann einfach mal ein Zeitproblem oder beziehungsweise ich habe keine Zeit. Das ist letztendlich ein Prioritätsthema. Wie setze ich meine Prioritäten richtig? Was ist mir wichtig? Was habe ich sonst noch für Themen in meinem Leben? Also Familie, Job, und muss das dann in Einklang bringen, ja?
Ja, also alles unter einen Hut bringen und dann, aber wie sagst, eher die Priorisierung, statt dass wirklich keine Zeit dann da ist.
Ja, also ich sag mal so, also wenn man was möchte und was Feste will und sagt, das ist mir es auch wert, dann habe ich die Zeit und dann nimmt man sich die Zeit auch, ja. Es ist im Freundeskreis dasselbe, das ist im Job so, man muss sich die Zeit nehmen, man bekommt die Zeit niemals geschenkt, ja. Es ist einfach, das muss man einfach irgendwann verstehen, ja. Und das geht aber auch einher, dass man nicht auf alle Partys tanzen kann. Also das heißt, da schließt sich der Kreis irgendwo wieder, dass man sagt, okay, das sind meine Prioritäten, das sind meine 3, 4 Punkte und dann ziehe ich das Ding auch durch. Mhm.
Und dann eben fokussieren auf die wenigen Themen.
Ja, also sonst komme ich halt ganz schnell in eine Situation rein, dann tanze ich tatsächlich auf allen Partys und mache dann alles so halblebig und nicht richtig. Oder, also das ist natürlich auch eine Frage des Anspruchs, wie viel möchte ich tatsächlich investieren? Für viele reicht es auch aus, wenn ich sage, okay, ich mache meinen Sport und bringe den dann auch noch in den Alltag als Ausgleich und so weiter. In meinem Fall ist jetzt eher so, dass es dann tatsächlich die leistungsbezogene Komponente ist. Und dann gibt es tatsächlich nicht mehr so viele Komponenten, die dann übrig bleiben vom Zeitfenster, einfach auch mit der Familie und auch vor allem mit dem Job dann auch.
Ja, also auch dein Tag hat nur 24 Stunden, wie es auch anders sein könnte.
Ja, leider. Also tatsächlich, es ist erstaunlich, es ist immer dasselbe, ja. Aber es geht.
Gut. Ja, bei zu so einer WM kann man sich ja nicht einfach melden und sagen, ich bin jetzt da, ich mache mit. Man muss sich ja qualifizieren. Und hattest du das für 2025 bei deinem ersten WM-Start geplant? Und wann war dann der Moment, wo du wirklich klar wurde, ich könnte wirklich zur WM fahren?
Das ist eine sehr, sehr coole Frage, muss ich sagen. Wie soll ich das jetzt ausdrücken, dass es nicht falsch rüberkommt? Tatsächlich habe ich mich in der Vergangenheit immer mal wieder tatsächlich für die WM qualifiziert. Also ich hatte mit Anführungsstrichen ein Luxusproblem. Ich habe mich bei der Challenge Weichsee 2024 qualifiziert. Da habe ich gewusst, wenn ich meine Altersklasse gewinne, dann ziehe ich auch das Ticket für die WM. Mhm. Und ja, da habe ich dann letztendlich dann mich auch fokussiert auf ein einziges Rennen. Und ich kann jetzt auch nicht in ein Rennen reingehen, also und sagen, ja, das ist jetzt mein übergeordnetes Ziel, ja, so geht man natürlich rein, aber der Fokus liegt auf dem Rennen, weil letztendlich können so viele Dinge passieren in einem Rennen, die ich nicht beeinflussen kann. Letztendlich obliegt es dann auch ein bisschen im Zufall und auch ein Quäntchen Glück. Aber ich hatte dann halt im Prinzip wieder einen guten Tag, habe gut performt und dann habe ich mir das Ticket gezogen und dann ging es halt letztendlich in die Planung und so eine WM, da fährt man auch nicht einfach hin, um dabei zu sein, sondern da möchte man ja auch eine gewisse Performance abliefern und genau.
Ja, ja und du hast ja Familie, du hast eine Frau, hast zwei kleine Töchter und wie war so das Feedback von denen? Hat es mit denen dann gemacht? Mein Mann, mein Papa hat sich für die WM qualifiziert. Ist das dann großes Hurra oder eher dann wirklich dann so eine Planungsphase? Wie kriegen wir das alles geregelt, auch im Hinblick dann mit der Vorbereitung auf die WM?
Also letztendlich, es ist immer ein großes Projekt. Die Familie muss dahinter stehen. WM hin oder her. Wenn man auf einem gewissen Leistungsniveau Sport betreibt, geht es nicht anders. Ja, ich hatte jetzt vielleicht auch das Glück, dass meine Frau mich in einem Ironman-Vorbereitung kennengelernt hat.
Sie ist nicht anders gewöhnt.
ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass sie da schon gesehen hat, was es alles so mit sich bringt. Da waren aber logischerweise noch keine Kinder da. Für die Kids ist natürlich immer cool, wenn das muss jetzt nicht die Medaille sein oder WM, sondern die sind einfach froh, wenn der Papa ein gutes Rennen hat und die sehen das auch, was alles dahinter steckt und das ist ein großes Projekt. Es ist nicht nur die direkte Partnerin oder Frau oder auch Kinder, sondern es ist auch das Umfeld. Also in Samorin war auch der Inner Circle dabei und es geht einfach nur auch damit. Es ist einfach ein Projekt, wo dann eine Medaille vergeben wird, aber es ist mehr wie das. Es ist einfach das Umfeld, wo dann da ist und das ist auch das Coole, ja. Also es ist nicht nur eine One-Man-Show. Also es wird zwar immer so, es kommt immer so ein bisschen rüber, aber das ist kommt dem Ganzen nicht, es wird dem Ganzen nicht so gerecht, ja. Es okay. Ist immer ein Weg auch dorthin, ja.
Ja, das sieht dann niemand, wenn es dann über die Ziellinie geht oder aufs Podium, das ist klar, aber ich denke, wie bei anderen Sportlern auch, die sich teilweise dann 4 Jahre auf einen Wettkampf vorbereiten, um zur Olympiade zu fahren, es steckt halt viel, viel Zeit dahinter und viel Disziplin dahinter. Und du bist ja kein Profi, du betreibst ja nicht nur den Sport, du bist auch nicht irgendwie für Training oder Wettkämpfe freigestellt von dem Unternehmen, wo du arbeitest. Du hast einen anspruchsvollen und fordernden Job in einem Industrieunternehmen. 9-to-5 ist es, glaube ich, eher nicht. Und ja, wie kriegst du das dann so alles organisiert, dass du Familie, Job und Sport unter einen Hut bekommst?
Ja, Planung ist natürlich ein großer Punkt. Ne? Also tatsächlich wartet kein Kunde oder auch jetzt die Arbeit nicht darauf, dass ich jetzt meine Trainings optimal lege, sondern eher andersrum. Es ist mein Hauptjob, wie du schon richtig erwähnt hast. Ich verdiene da mit dem Sport auch kein Geld, sondern ich habe einen fordernden Job und muss dann natürlich das alles außen rum legen. Es ist so, dass es natürlich auch hier Regeltermine, Regeltrainings gibt, die man dann halt auch nicht mehr so groß überlegen muss. Man schafft sich quasi so eine Art Backup, wo dann im Background läuft. Man hat Frühtrainings, wo noch keine Meetings stattfinden oder irgendwas. Also das meistens morgens 5 Uhr, 5.30 Uhr, 6 Uhr. Da gibt es in der Regel eher weniger Meetings. Und man muss einfach auch eine gewisse Art an Flexibilität haben. Ja. Also wenn mal ein Termin dazwischen kommt, was öfters mal der Fall ist, muss man einfach dann auch auf das Ungewisse kurz umdisponieren und dann halt mal eine halbe Stunde oder eine Stunde oder dann halt auch mal ein Training komplett umändern. Ja. Das ist einfach so.
Wenn jetzt bei den Hörern jemand dabei ist, der als Familienvater oder Mutter eben vorhat, auch eine Sportart jetzt vielleicht ambitionierter oder regelmäßig zumindest betreiben oder auch ein anderes Hobby, was zeitaufwendig ist, neben Familienarbeit, hast du da irgendwelche Ratschläge, außerdem eben planen und außenrum bauen? Gibt es da irgendwelche Erfahrungstipps aus vielen Jahren, wo du so lebst?
Ja, grundsätzlich ist der Background erstmal wichtig. Hab ich einen Sporthintergrund oder grundsätzlich, wie gehe ich mit ambitionierten Zielen oben? Ja. Also ich bin immer so einer, der gern bis etwas konservativer plant und dann erstmal liefert und danach redet. Also sei, also mal so gesagt, einmal klein realistische Erwartungen auch setzen. Und ganz wichtig dann halt auch, nicht unmittelbar jetzt mit dem Umfeld oder mit guten Leuten, zu guten Leuten oder mit Profis vergleichen. Die haben eine ganz andere Regeneration. Man kommt da sehr schnell in Fahrwasser rein. Das ist bei mir nicht anders. Das ist auch immer ein Prozess, sage ich mal, wo man sich dann immer mal wieder so reflektieren muss. Mhm. Und ganz wichtig auch, wenn eine Familie da ist und Kinder, dass man das auch dann aktiv anspricht und auch kommuniziert. Ja, also sonst kann natürlich ganz schnell sein, dass es abdriftet. Also, ja, Papa ist wieder weg. Und also wenn er ohne Ziel oder irgendwie eine Absprache das Ganze startet, dann ist es, glaube ich, nicht ganz so. Das muss jeder selber für sich bewerten. Ich kann es nur empfehlen und es ist auch eine Kunst, wenn man sich ambitionierte Ziele setzt, dass man aktiv auch dafür sorgt, dass man die bestehende Freunde auch pflegt, also Freundschaften. Also es ist einfach auch ein Zeitthema und es wird eine Veränderung kommen. Mhm. Es ist immer so, wenn man irgendwas ambitionierter und fokussierter betreibt, ob das jetzt Selbstständigkeit ist, ob das der Sport ist, die Parallelen sind immer gleich. Ja? Also der Dunstkreis wird anders, das Umfeld wird anders, aber das ist auch okay so.
Ja. Ja, entweder du passt dich ans Umfeld an oder das Umfeld passt sich dann eben an die Ziele an. Und typischerweise verändert sich das Umfeld dann halt auch ein Stück weit. Und,
genau.
Ja. Jetzt vielleicht mal ein ganz, ganz harter Themenwechsel. Also bei mir geht es ja auch immer um Innovationen. Ich arbeite ja auch mit Unternehmern daran, dass wir eben die Lücke zwischen Innovation und Betriebsergebnis schließen. Und wenn man jetzt mal so das Equipment sieht bei einem Triathlon-Wettkampf, also es ist ja nicht so, dass man da mit der Badehose an den Start geht und dann sich nachher ein paar Schuhe anzieht und läuft, sondern die Laufschuhe haben typischerweise Carbonsohle, die Schwimmbrille sind speziell angepasst, die Neoprenanzüge sind Hightech pur mit unterschiedlichen Dichten so über den Stoff verteilt oder über den Körper verteilt. Und ja, wenn man dann speziell bei den Fahrrädern mal drauf schaut, was da so alles in der Wechselzone dann einrollt. Ich glaube, Bikefitting, also das Anpassen vom Fahrrad auf die Sitzposition, ist, glaube ich, schon fast mehr oder minder Standard bei jedem. Und viele Athleten gehen ja sogar mittlerweile in den Windkanal, um ihre Sitzposition zu optimieren. Und ist die Materialauswahl dann auch eine Disziplin, ohne die sich Triathlon auf dem Niveau gar nicht mehr betreiben lässt? Oder schieße da manche Athleten einfach übers Ziel hinaus und verballern da Budget?
Das ist eine sehr coole Frage. Da ich einen Ingenieur-Background habe, muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Es ist auf jeden Fall, also jein. Es ist Es ist immer irgendwo der gesunde Mittelweg. Ja, also Material ganz vorne, gerade auch jetzt in der Langdistanz und auch jetzt auch bei einer WM in der Mitteldistanz, Halbdistanz, spielt auf jeden Fall eine Rolle. Das ist leider so, beziehungsweise mir macht es eine Freude auch, aber der limitierende Faktor ist meistens dann das Budget. Es ist schon so, dass, also Bikefitting, ja, also das ist in dem Bereich auf jeden Fall immer Standard, das ist gesetzt. Es ist natürlich auch so, dass es der Trend 21, 22 jetzt in Rot zum Beispiel, alle Sub-Niner, also unter 9 Stunden potenzielle Finisher, wenn man da in die Wechselzone reingeht und die Fahrräder anschaut, da sieht man einfach nur noch, also überwiegend nur noch Aero-Cockpits aus Carbon, 3D-gedruckte Cockpits und der Trend setzt sich natürlich fort. Was aber auf keinen Fall irgendwie jetzt der Fall ist, dass man sich das alles erkaufen kann. Ne? Also, dass man sagt, jetzt ich investiere jetzt einfach das Geld und dann habe ich das und das Ergebnis. Das teuerste Rad der Welt fährt nicht von alleine, ja, das ist einfach so. Das ist auch gut so, dass es noch so ist. Und letztendlich sitzt der Motor halt immer noch auf dem Sattel. Es ist immer die Kombination. Also die Gadgets und die ganze Entwicklung geht natürlich dahin, dass mit Carbon-Schuhe auch eine gewisse Ermüdung dann kompensiert beim Laufen. Es ist einfach so, dass sich da ein gewisser Trend abzeichnet. Und auch bei den Radzeiten, dass die Radzeiten einfach immer schneller werden, beziehungsweise die gefahrene Watt-Durchschnittsleistung. Entweder, wenn man sagt, okay, ich investiere jetzt nicht mehr in meine eigene Körperperformance, sondern ich brauche im Prinzip weniger Watt, um gleich schnell zu fahren und habe dann mehr Körner fürs Laufen. Und es ist irgendwo, wenn man einen Ingenieur-Background hat, ist natürlich auch was Cooles. Ja, tatsächlich ist bei mir immer noch teilweise das gute alte Panzertape dran. Also es begleitet mich nach wie vor noch. Aber es ist natürlich so schon zu sehen, dass es auch immer extremer wird, ja.
Ja, gut, aber wie sagst du, ich meine, es bringt ja jetzt auch nichts. Das Rad fährt nicht von allein und im Zweifel müssen ja trotzdem alle hinterher dann auch noch laufen. Also von daher, ja, letztendlich, der Athlet macht dann schon noch den Unterschied und das macht ja auch den Sport aus.
Auf jeden Fall, also wenn ich jetzt mal rüber switch zu meiner Arbeit, einfach die Parallelen ziehen würde, also einfach mal ein anderes Beispiel jetzt raus aus dieser Sportbubble, dann ist tatsächlich so, wenn ich jetzt, ja, dann würde ich jetzt erst den Prozess optimieren und danach die Technologie halt nachziehen, ja, also oder beziehungsweise Technologie skalieren danach, aber wenn ich einen scheiß Prozess habe, einen Shit in, Shit out, ja. Ja, letztendlich muss die Basis passen und die Basis kommt halt einfach dann vom Körper, vom Mensch, ja.
Man möchte ja immer unseren Hörern auch ein Takeaway mitgeben, also irgendwas, was sie bei sich implementieren können, wenn sie das auch möchten. Und vielleicht da mal die Frage dahingestellt, was hat dich Triathlon oder Sport allgemein über das Gestalten des eigenen Lebens gelehrt, was vielleicht so in andere Bereiche nicht so mitbekommen hast?
Ja, ich mache jetzt schon sehr, sehr lange Leistungssport. Ich habe über den Radsport angefangen, bin dann zum Triathlon übergeswitcht. Tatsächlich hat mich das Sport sehr viel gelehrt und das möchte ich eigentlich auch nicht mehr missen. Also im Prinzip, ja, es hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber tatsächlich ist so, wie sich wirkliches Limit anfühlt. Ja, also nicht am Schreibtisch Limit, sondern Limit, wo wirklich der Körper aufhört. Ja, was kommt danach oder wie überlebe ich das jetzt noch bis ins Ziel? Ja, also das ist so ein Punkt, das wird da einem sehr, sehr klar. Und ja, und auch das Thema Verlieren, ja. Also ich bin jetzt auch, man kann jetzt auch sagen, ich bin jetzt zweimal Zweiter geworden, ja. Aber ich habe am nächsten Tag letztendlich auch schon wieder fokussiert, was passiert danach. Also zweiter Podium ist natürlich alles, wir reden hier von der WM, ja. Aber jetzt, wie viele Rennen oder kleinere Rennen gab es tatsächlich, wo man dann auch mal ein schlechtes Ergebnis hatte und dann sich nicht aufgegeben hat, sondern dann auch wieder den Prozess gesucht hat und dann auch wieder ins Training eingestiegen ist und dann einfach weitergemacht hat, ja. Auch wenn das Umfeld dann sagt, ja, warum machst du das? Warum gibst du dir das so, ja? Warum trainierst du so hart und warum gehst du nicht einfach mal jetzt hier mit ein locker trinken oder das oder jenes, weil du dann halt wieder den Fokus hast, ja? Und das ist so, das möchte ich tatsächlich auch nicht missen, ja? Und wenn du einen gewissen Leistungsgrad erreicht hast, dann ist auch so ein gewisser Druck immer da, ja. Also du kannst nie an den Start gehen, wo du sagst, okay, ja, ich bin jetzt hier, ja, ich verdiene jetzt zwar mein Geld nicht, aber wenn ich jetzt hier bei einem whatever Triathlon oder sowas oder Wettkampf, dann ist auch schon irgendwo ein gewisser Druck da, dass man dann halt auch performt. Die Leute erwarten das, ja. Also da muss man sich auch ein bisschen lösen davon. Das ist auch einfacher gesagt, als es manchmal getan ist. Und man muss dann halt auch einfach Verantwortung dann auch für die Ergebnisse übernehmen, ja. Also auch wenn mal ein DNF dran steht an einem.
Also did not finish.
Did not finish, ja. Und ja, was für mich auch noch Learnings sind, Erfolg beziehungsweise das Ergebnis, das ist ja nur ein Prozentsatz, ja. Der Erfolg dahinter oder also die Reise dorthin, das ist meistens das, was die meisten nicht sehen. Also das ist unsichtbar. Und ja. Wie so ein Eisberg sozusagen.
Die Spitze sieht man, den einen Wettkampf. Ja, top interessant. Ja, also ich glaube, das mit Vize-Weltmeister, man gibt ja den blöden Spruch, Zweiter ist der erste Verlierer, aber ich glaube, das kann man in dem Fall definitiv nicht sagen. Also ich finde leider, wenn ich recherchiere, keine genauen Zahlen, wie viele Altersklassen-Weltmeister es gerade gibt. Da gehen die Zahlen irgendwo auseinander, aber es ist irgendwo maximal im dreistelligen Bereich, wo da überhaupt aufs Podium dann gekommen sind. Es gibt ja noch verschiedene Weltmeisterschaften dann im Triathlon. Von daher ist es ein bisschen schwierig, da verlässliche Zahlen zu finden. Also von daher, ich glaube, ist es schon eine Riesenleistung, was da vollbracht hast. Was mich vielleicht nochmal interessieren würde, du hast gesagt, du weißt, wie sich dein Limit anfühlt. Wenn man jetzt gerade mal die zwei Wettkämpfe in der Slowakei vergleicht, letztes Jahr und dieses Jahr, einmal bitterlich kalt, kurz davor, dass das Schwimmen abgesagt wird, weil Wassertemperatur zu kalt war. Dann dieses Jahr eher ein Hotpot, dann auch spätestens auf der Laufstrecke. An was kannst du das dann für dich festmachen, wo dein Limit ist oder wie weit du gehen kannst? Ist das ein Austester oder ist das irgendwo über Erfahrungswerte, was du schon voraussagen kannst?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also du hast jetzt gerade zwei Szenarien angesprochen, wo tatsächlich eigentlich nicht konträrer sein können. Also tatsächlich selber Ort und dann tatsächlich zwei komplett unterschiedliche Rennen eigentlich, ja, so von der Temperatur, auch von dem Impact. Es ist eigentlich so, dass man gerade je länger die Distanzen werden, muss man natürlich irgendwo in einem gewissen Range sich bewegen. Den sollte man im Best Case kennen, sonst sieht man das Ziel definitiv nicht. Aber man versucht es ja immer so auszuloten, ja, an die Grenzen dann zu gehen, weil die anderen tun das auf jeden Fall auch. Das ist halt letztendlich der Leistungssport, ja. Woran merke ich das? Ja, also ich habe es jetzt mit der Temperatur auch sehr, sehr zu kämpfen gehabt. Es waren ja unterschiedliche Untergründe in Samorin und der Sand, der tiefe Sand, der hat mir einfach auch sehr, sehr viel Kraft gekostet dieses Mal, weil es eben nicht nass war und die Abwärme war auch sehr, sehr krass. Also kam mir sehr krass vor, ja. Und ja, ich merke das meistens dann so, wenn ich dann halt so einen Tunnelblick kriege und dann mich eigentlich nur noch so, also der Körper fängt dann an, auf Notbetrieb sozusagen umzuschalten. Das merkt man dann relativ zügig. Es ist aber sehr interessant, wie lange man sich in solchen Regionen dann tatsächlich bewegen kann. Viele sagen, ja, das tut weh und so weiter. Ja, natürlich tut es weh. Es tut allen weh. Es geht aber darum dann, wie lange kann ich mich da wirklich dann in dem Korridor bewegen, ja. Und also das ist eigentlich so immer so ein Punkt, wo ich sage, okay, jetzt bewege ich mich auf jeden Fall so irgendwo außerhalb meiner derzeitigen Komfortzone, ja. Es ist auch so, dass man durch viel Training und letztendlich kann man das auch immer mal wieder so ein bisschen verschieben. Es ist natürlich aber auch so ein Kopfthema, weil letztendlich geht es irgendwann nur noch über den Kopf, weil der Körper, der signalisiert eigentlich von allen Synapsen.
Er mag nicht mehr.
Er mag nicht mehr, ja, genau. Und dann geht es eigentlich ums Kopfkino, Mindset-Thema. Und letztendlich muss man das dann ins Ziel bringen, ja. Also Dann hat man ein Ziel, das ist ins Ziel kommen.
Ja. Ja, herzlichen Dank, Philipp, für dieses spannende Interview. Ich denke, für die Hörer auch sehr spannend. Ja, liebe Hörer, ihr habt auch gehört, was machbar ist, wenn man sich Prioritäten setzt, wenn man fokussiert arbeitet, auch was das Umfeld ausmachen kann. Und schlussendlich auch, ja, was es bedeutet, ans Limit zu gehen und dann trotzdem durchzuziehen, bis die Ziellinie da ist. Abonniert den Podcast, teilt die Episode gerne mit jemandem, für den das auch interessant sein könnte. Bis zur nächsten Episode. Gestalten statt jammern. Danke.
Danke dir auch.
Gestalten oder jammern? Bis zur nächsten Episode. Bis dahin, Ärmel hoch. Dein Kai Kissebert.